Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Modern Talking. Einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim offiziellen Thomas Anders Podcast Modern Talking einfach anders. Wir freuen uns über so viele, die uns hier mittlerweile hören und alle Fans und die auch immer wieder Fragen stellen, könnt ihr ja auch weiterhin tun an podcast@thomas-anders.com. Thomas hat Gott sei Dank viel zu tun. Es ist schwer, ihn zu fassen zu bekommen. Also normalerweise sitze ich ja immer gerne in seinem Wohnzimmer und lass mich da auch bedienen. Seine Frau macht dann immer lecker Schnittchen. Das ist zurzeit nicht möglich, denn Thomas ist wieder on Tour. Deshalb sind wir über Datenleitung verbunden. Und Thomas hat schon wieder ein spannenden Gast angekündigt. Hallo Thomas.
Hallo Andreas. Und ich habe wirklich einen total spannenden Gast. Ich freue mich so, dass sie dabei ist. Und weil ich weiß gar nicht, wie ich sie beschreibe. Man kann sie nicht beschreiben, weil sie ist so vielseitig. Sie macht unglaublich viel. Und wenn ich einfach gleich den Namen sage, sagen ganz bestimmt, denken ganz viele, ach, da bin ich mal gespannt drauf, was sie alles so zu erzählen hat. Liebe Ruth Moschner, tausend Dank, dass du dabei bist.
Hallo ihr zwei, ich freue mich auch wahnsinnig. Herrlich, was für eine schöne Runde. Es wäre so schön, wenn wir live zusammen säßen, ja, weil das wäre ein großer Spaß, den man mit euch ja immer haben kann. Ach, ich könnte euch Geschichten erzählen jetzt über die beiden. Mal gucken, aber ich werde nur Fragen beantworten, die auch wirklich gefragt werden. Ich erzähle keine intimen Details, wenn sie nicht erzählt werden wollen.
Ich erzähle sowieso nichts. Ich halte mich hier ganz zurück.
Solltest du.
Wenn sie nicht erzählt werden müssen, sag mal Ruth, hast du mich echt nicht direkt beim Mars-Singer erkannt?
Ganz ehrlich, also ich meine, nein, ich sag mal so, ne? Man hat ja deine Stimme immer im Ohr. Du hast ja einfach eine unvergleichlich geile Stimme, ohne dir irgendwie Honig ums Maul zu schmieren. Das ist schon besonders, aber man kann sich bei Masked Singer ja wirklich nicht sicher sein. Und man muss natürlich auch gewisse Sachen dann ausschließen. Was mich dann ja so sicher gemacht hat, waren deine Handbewegungen. Das war ja dann so, wo ich dachte, nee, das macht wirklich nur der Thomas. Und dann in der Kombination mit deiner unvergleichlichen Stimme war dann natürlich schon klar. Aber wie toll war das bitte? Ich weiß, dass ihr dadurch so einen Stress geht und dass das so anstrengend ist für die Stars, die sich darauf einlassen. Aber ich fand das natürlich, was für eine große Ehre, dass du da mit am Start warst und dich auf dieses Abenteuer eingelassen hast.
Da muss ich aber ganz kurz eingrätschen, ne? Nur für alle, die, also nur damit ihr auch wisst, wo wir sind. The Masked Singer kennt jeder, dieses tolle Format bei ProSieben, wo natürlich Ruth Moschner moderiert. Das ist ja dieses Format, wo dann Leute immer Promis irgendwelche Kostüme anhaben und man muss erraten, wer dahinter steckt. Und Thomas Anders.
Ich rate. Ich moderiere nicht. Moderieren tut immer noch der Matthias.
Ach, stimmt natürlich. Natürlich. Du bist die Vorsitzende der Ratejury. Du bist die Vorsitzende der Ratejury, so war's. Aber Thomas, du warst damals die Schildkröte, oder? War das nicht so?
Ich war die Schildi. Ich fand dieses Kostüm auch unfassbar gut, aber als ich es dann anhatte oder immer anziehen musste, es war wirklich, also das muss man erlebt haben. Und ich hatte mich irgendwie, wann hatte ich mich mit Sascha, hatte ich mich irgendwann vor ein paar Monaten getroffen und er hat exakt das Gleiche. Ich sage mal, ein positiv traumatisches Erlebnis. Gott. Weil wenn heute noch die Titelmusik kommt, zucke ich zusammen. Und ich denke, wo ist der Tunnel? Wann muss ich raus? Was ist jetzt? Es waren wirklich 6 Wochen höchster Anspannung, weil man hatte eigentlich nie Ruhe. Man war immer Songs am Gucken und am Proben und was kommt denn jetzt? Und dann immer dieses Verstecken und nicht, hoffentlich sieht das niemand. Und also es war, ich würde es immer wieder tun, aber es ist ja vorbei, es geht ja nicht. Ich war ja schon mal da.
Ich weiß gar nicht, ob es dafür eine Regel gäbe. Das würde uns natürlich komplett verwirren, ehrlich gesagt. Aber ich ja. glaube, es ist keine Regel, dass man nicht zweimal antreten darf, aber...
aber wenn man ja. so eine, wie du sagst, so eine charakteristische Stimme hat, ich glaube, ja. dann weiß ich nicht, ob man... Oder es wäre wirklich so, nee, gibt's noch einen Thomas anders? Wie ist das?
Ja, also das wäre wirklich maximal verwirrend. Ich meine, es ist ja auch einfach, wir freuen uns ja auch einfach, wenn dann so geile Sänger, Sängerinnen am Start sind, die natürlich das Format noch so schmücken und einfach, viele gucken das ja auch einfach nur, weil sie die Musik genießen wollen. Ich meine, klar, es ist kein Musikwettbewerb, gar keine Frage, das betonen wir auch immer wieder, aber es ist natürlich trotzdem schön, da so eine tolle Stimme dann eben auch, wie jetzt von Künstlern wie dir zu haben. Das ist schon toll.
Ja, wie gesagt, obwohl die es natürlich schwieriger haben, weil man sie doch dann doch schnell kennt.
Ja.
So, am schwierigsten ist es bei halt eben Schauspielern und Moderatoren. Weil die Sprechstimme ist immer was anderes als eine Singstimme. Da müssen wir jetzt gar nicht drüber lange sprechen. Das ist so. Aber wir wollen jetzt gar nicht nur so viel über Masked Singer sprechen. Wir wollen auch über dich sprechen. Du hast ja wirklich auch schon eine ziemlich lange Karriere. Also ich meine,
ich habe schon alles gemacht für Geld. Ja, das willst du sagen, oder?
Ja, schön auf den Punkt gebracht.
Ja. Nein, du hast.
Mach's doch.
Nee, aber so empfinde ich es eigentlich gar nicht, weil ich sehe zum Teil mal so ein bisschen Parallelen, was auch jetzt meine Sache betrifft. Okay, du hast jetzt noch nicht gesungen, aber du schauspielerst, du bist Moderatorin, du bist Schriftstellerin, du hast ganz früh auch im Radio gearbeitet und sowas. Das ist ja so wirklich so ganz vielfältig. Es ist einfach Entertainment und das macht einfach Laune und wir kennen uns auch schon so ein paar Tage und was an dir einfach ja auch was man einfach betonen muss und sagen muss, es ist immer die Ruth Moschner. Das ist ein ganz eigener Typ. Das ist so, du hast deine eigene, ich sage es jetzt mal, Kunstform gefunden, so wie du bist. Wenn du in Rateteams bist oder wenn du moderierst, es ist aber immer Ruth. Und das ist doch ganz toll. Das ist auch so wie meine Stimme ist, so ist das auch Ruth, so wie sie es macht.
Ich glaube, das geht auch auf Dauer nicht, dass man sich verstellt. Also ich bewundere tatsächlich Menschen in unserer Branche, die sich so eine Kunstfigur geschaffen haben, die natürlich dann auch unentdeckt auf die Straße gehen können. Das ist natürlich ganz praktisch manchmal. Aber ich könnte das gar nicht durchziehen, weil ich bin da, also ich, das, was du da siehst öffentlich von mir, das ist auch echt so. Also natürlich schleppe ich nicht alles mit vor die Kamera. Also es gibt natürlich auch Facetten, die Zuschauenden nicht kennen von mir. Das ist aber auch, ich finde das vollkommen in Ordnung, weil ich mache Unterhaltung. Also ich stelle mich nicht vor die Kamera und sage, oh Gott, heute geht's mir total schlecht, ich bin so gestresst. Weil ich mache ja Unterhaltung für die Leute, die gestresst sind und den ganzen Tag geackert haben und so, die sollen sich jetzt nicht nur mein Elend anhören. Aber nein, das ist schon alles gut. Und ich glaube, auf Dauer würde man das nicht durchhalten, da irgendwas vorzumachen.
Ich sag das ja auch immer. Deswegen, weil so viele kommen zu mir und sagen, du bist eigentlich privat genauso wie im Fernsehen, du bist so authentisch. Ich sag ja, weil ich eine faule Sau bin, weil ich jedes Mal mich umstellen will. Ich will doch gar keine Rolle spielen, sondern ich will doch genau das sein, weil das macht es doch gerade aus, weil das macht doch Spaß. Alles andere.
Ja, das ist auch, du hast vollkommen recht, das ist viel bequemer. Stell dir vor, man müsste immer diese ganzen Stories, die man öffentlich erzählt, dann weißt du nicht mehr, wo du was erzählt hast.
Ja, überleg
mal. Mist, wie war das denn nochmal? Wie war denn mein geheimer Lebenslauf nochmal? Oh Gott,
wie anstrengend. Wie heißt es immer so schön, wer lügt, braucht ein gutes Gedächtnis.
Oh ja, absolut, total.
Aber was ich überhaupt nicht wusste, so bei meinen Recherchen, okay, man weiß ja, wo man recherchiert und ein bisschen nachfragt, aber im Alter von 10 Jahren warst du bei Aktenzeichen XY ungelöst?
Ja, sogar schon mit 4. Also es ist wohl verbrieft erst mit 10, aber ich habe tatsächlich mit 4 schon angefangen und durfte da schon so ein bisschen Filmluft sozusagen schnuppern und habe so ein paar Rollen gehabt und fand das irgendwie ganz aufregend. Die waren immer alle so nett am Set zu einem. Also das waren ja damals auch so unfassbare Auflagen. Also Kinderarzt, Eltern natürlich, später dann Schule, Jugendamt. Also ja, wirklich so 5000 Formulare, die man da ausfüllen musste. Und dann irgendwie nur eine bestimmte Anzahl an Stunden natürlich arbeiten. Ich fand das ganz aufregend und ganz spannend.
Und damals ist bei dir aber das im Grunde entstanden, dass du sagst, ich will das jetzt immer machen? Oder war das in dem Alter noch nicht so klar, dass du sagst, auch das ist jetzt ganz lustig, ich krieg hier Bonbons und ich krieg hier halt eben alles nette Menschen und doch, das ist ja alles super und das ist so aufregend. Oder war damals so, wo du dachtest, das ist irgendwie, ich sag das mal, in dem Alter denkt man es nicht, aber das ist irgendwie cool und das ist sexy und das könnte ich mir für mein Leben vorstellen.
Nein, eigentlich ist es tatsächlich eine familiäre Bürde, die ich mir da selber auferlegt habe. Also ich wollte als Kind entweder Chirurgin oder Schauspielerin werden und Schauspielerin deshalb, weil meine Großmutter, deren Namen ich trage, im Dritten Reich aufgrund ihrer kulturellen Zugehörigkeit nicht arbeiten durfte und die ist dann auch verstorben und ich habe eben ihren Namen geerbt und mir wurde die Geschichte erzählt, dass sie eben Schauspielerin werden wollte und eben unfassbar begabt war. Sie war damals auch am Max-Reinhardt-Institut in Wien, wo die wirklich nur 2 Schülerinnen genommen haben pro Ausbildungszyklus. Und Hitler hatte eben da was dagegen, dass sie auf die Bühnen dieser Welt geht. Otto Falkenberg hat ihr sogar noch eine Empfehlung geschrieben, aber der durfte sie natürlich auch nicht anstellen aufgrund der Rassengesetze. Irgendwie habe ich mir dann als Kind diese Bürde selber wohl auferlegt und dachte, okay, ich möchte jetzt Schauspielerin werden. Und wie das Leben manchmal so spielt, zum Glück funktionieren manche Träume nicht, wie sie sollen. Denn ich darf natürlich über meinen Beruf der Moderatorin schon mal reinschnuppern ins Schauspielgewerbe, aber stelle dann immer wieder fest, es ist so gut, dass es nicht geklappt hat. Weil es macht total viel Spaß. Ich finde das wirklich ganz, ganz toll, so 2-3 Tage. Aber Moderation liegt mir einfach viel, viel mehr. Oder das Schreiben, eben das Bücherschreiben. Ich liebe es zu texten. Ich liebe es zu moderieren. Ich würde so gerne singen. Oh mein Gott. Kann ich leider nicht. Aber Schauspielern 2-3 Tage, ja, aber dann ist auch gut. Also manchmal sind die Träume, die nicht in Erfüllung gehen, gar nicht so schlecht, dass es dann nicht in Erfüllung geht.
Gut, das Schicksal sagt uns ja irgendwo da, wo es hingehen soll. Wobei, ich habe ja auch schon hin und wieder mal Sachen moderiert. Gut, meine Präferenz liegt natürlich in der Musik und im Singen. Ich habe, was für mich bei der Moderation, was mich zum Teil hemmt, das ist immer dieser Zeitrahmen. Ich habe jetzt für die Moderation 2 Minuten oder 1,5 Minuten, muss die und die und die Überleitung mit der und der Information einfach rüberbringen. Und das raubt mir so viel. Wie soll ich sagen, es fällt mir einfach schwer, mich kurz zu fassen. Und da muss ich so viel auswendig lernen, das genauso auswendig lernen. Und dann habe ich immer das Gefühl, das wird dann so ein bisschen, das bin ich mehr ganz ich. Mhm. Aber da liegt die Kunst drin, wie du das machst. Wie ich eben sagte, es ist immer die Ruth Moschner. Das ist ihre Charakteristik, dass du halt eben dann eine Moderation, die dir gegeben wird, einfach für dich genauso umwandeln kannst. Und das ist auch ein großartiges Talent.
Ja, ich glaube, das ist auch einfach eine Form von Erfahrung und Routine. Also ich denke, dass du, kommt dann natürlich auch immer drauf an, welche Form von Sendung man hat. Also wenn du eine Magazinsendung hast, ist klar, da ist natürlich das Gerüst relativ streng. Ja. Wenn man eine Unterhaltungsshow hat, da hast du schon auch die ein oder andere Pufferzone, wo man sich so ein bisschen mehr austoben kann. Und was ich mittlerweile mache, ist, dass ich eine Sendung immer als Gesamtkonzept lese. Das heißt, ich natürlich weiß ich, worauf die Produzentinnen oder eben die Redaktion hinaus will. Also das wird natürlich natürlich erfüllt. Aber wie man dann dorthin kommt, das ist dann eben die Moschner Art. Und ja, wenn ich dann eine andere Dramaturgie in der Situation lese, vertrauen mir die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, eben mittlerweile auch so sehr, dass man da das ein oder andere eben anders transportieren kann.
Okay, dann ist es wirklich auch die Erfahrung, die du hast, oder halt eben so, wie du damit umgehst, weil immer wenn man dich in Sendungen sieht, du wirkst immer unglaublich vorbereitet, aber mit so einer Leichtigkeit.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Aber genau das ist es. Also es gibt viele, die sich nicht vorbereiten. Für mich ist das meine Sicherheit. Also ich weiß immer mehr über das ganze Konstrukt, als dann am Ende des Tages rüberkommt. Aber ich glaube, dass, also mir persönlich hilft das sehr. Also zum einen hat es was mit Respekt zu tun. Also ich finde Unterhaltung und die Chance, Menschen einfach eine gute Stunde oder zwei zu schenken, ist eine große Ehre. Da habe ich großen Respekt vor, nach wie vor. Und ich möchte einfach, dass das dann schön wird. Also das ist immer mein Anspruch, dass die Leute sich nicht denken, oh, da hat sie sich aber angestrengt. Oh, da hat sie aber jetzt, das
ja, ist ja, ja.
So, das ist irgendwie, die Leute sollen sich keinen Kopf machen. So.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Also, ja, absolut. Wir in der Unterhaltungsbranche, wir sind dafür da. Ich sage immer in meinem Genre, ich bin der Minnesänger der Jetztzeit. Also ich bin einfach nur da, um halt eben gute Laune zu bringen. Ja. Und man darf sich gar nicht so wichtig nehmen, aber das will man richtig machen, das will man auch gut machen. Und nochmal, wenn ich den Vergleich ziehe, halt eben jetzt, wenn ich als Musiker auf die Bühne gehe, empfinde ich es, also eine Moderation, klar fehlt mir da einfach auch diese Übung, weil ich noch nicht so viele Sachen moderiert habe, aber es war für mich viel, viel, viel anstrengender, als wenn ich mit einem Song auf die Bühne gehe, weil der Song gibt mir meine Leitplanken. Das gibt mir mein Weg. Weißt, ich habe den Song, der ist 3 Minuten 28 und ich kenne meinen Text und ich gehe da durch. Ich muss am Ende noch ein paar Fragen vom Interview beantworten, was für mich alles easy ist. Man kann mich alles fragen und machen. Und das ist was anderes. Und als ich zum allerersten Mal, ich weiß nicht, ich bin ja in die Moderation gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte ja damals Formel 1. Das war ja nun im Grunde so eine Produktion, wo halt eben mehr oder weniger vom Teleprompter abgelesen wurde, was ich am Ende dann nicht mehr machen wollte, weil mir das statisch war. Hab mir das dann im Grunde raufgeschafft. Gemacht und da waren eben die Formel 1 Videos, die wurden gesendet und das lief eigentlich ganz gut. Wir hatten 64 Folgen davon und hat mich mit am meisten überrascht, aber die Leute haben es geliebt und alles gut. Und dann sagt man zu mir, ich soll hier die Vorsendung vom Eurovision Song Contest machen. Da ist mir natürlich alles in die Schuhe gerutscht, was überhaupt rutschen kann.
Ja.
Und ich habe nur zu dem Produzenten gesagt, warum ich? Und die Antwort von ihm war, weil ich glaube, dass du es kannst.
Geil. Cool.
Ich habe aber diese Dreiviertelstunde, und das war auch für mich ein Erlebnis, was mich bis heute verfolgt, wo ich sehr große Demut habe. Ich habe seit dieser Sendung so eine Hochachtung vor Moderatoren. Weil wenn du es so nicht selbst machst und eine Sendung tragen musst, das ist viel, viel, viel schwieriger, als Musik-Act in einer Sendung zu sein für drei.
Nein. Also da stellst du dein Licht wirklich unter den Scheffel, weil ich habe mir gerade gedacht, als du das erzählt hast, ne, wenn du mit deinem Song dann auf die Bühne gehst und das ist dann irgendwie deine Leitplanke und deine Sicherheit, ich würde mir so in die Hosen machen. Das ist, also es ist wirklich ein heimlicher Traum von mir, dass ich mich irgendwann mal auch traue, da bei Masked Singer mitzumachen, zumindest unter der Maske zu singen. Aber wie gesagt, meine Stimme taugt jetzt nicht so sehr für die Öffentlichkeit. Aber das ist, also da habt ihr meine höchste Bewunderung und ich, nein, also da wäre ich komplett außerhalb meiner Komfortzone und hätte da so eine Panik. Und ich glaube auch, also ich glaube, dass Eurovision, ich meine, das ist ja nochmal eine ganz andere Kategorie, ne? Da wäre ich auch sehr nervös, weil ich weiß, weil ich mich mit der ein oder anderen Moderatorin auch unterhalten habe, dass da so ein Riesenregelbuch und das darfst du nicht und das darfst du nicht und dieses, jenes und das und so weiter und so fort. Also du darfst da gar nicht reden, wie der Schnabel dir gewachsen ist. Und das quasi wie so ein Damoklesschwert dann auch noch über dir schweben zu haben, da bist du ja maximal unentspannt.
Und du darfst auch nicht mehr als Sänger unter die ersten drei oder fünf Plätze kommen. Ja, also das darfst du auch nicht mehr. Also von daher, Eurovision ist ja eh so ein bisschen gerade in der Kritik. Ich wollte mal kurz...
Weil ich ja gerne gucke. Ich gucke.
Ja, irgendwie hat's ja was, ne?
Aber läuft jetzt nicht mehr so. Was ich mal fragen wollte, noch was anderes. Ruth, du bist ja jetzt, klar, du bist immer souverän im Fernsehen und bei den Produktionen, wenn man dich so sieht. Du bist ja aber auch sehr souverän online unterwegs, sprich auf Social Media, wo du dich also auch klar gegen Hass und Hetze positionierst und du kriegst da ja auch, also Entschuldigung, dass ich lache, aber du kriegst da so krasse Nachrichten von Fans, die du ja dann auch regelmäßig bloßstellst. Also wo du da ja auch tatsächlich sagst, okay Freund, so nicht. Da gibt's glaube ich auch irgend so ein Award, den du verleihst. Vielleicht kannst du das mal erzählen. Ich finde das sehr spannend.
Oh Gott, ja, Andreas, du kannst es ruhig zugeben, dass du mir die Fotos schickst.
Ich war der, wo man nichts erkennt. Also das war mein Foto.
Ja, schlimm wäre es, wenn ich es erkannt hätte.
Bitte weiter.
Oh Gott,
Schnitt,
keine Bilder,
Schnitt.
Keine Bilder. Nee, da ist auch was schön drin. Long story short, ne? Also ich habe ja relativ spät angefangen mit Social Media und habe dann tatsächlich irgendwann mal festgestellt, da gibt es wirklich Menschen, die einem Bilder von Geschlechtsteilen schicken, die einem krasse Vergewaltigungsfantasien schicken, die einem Hassnachrichten schicken. Das war ich so aus meiner analogen Welt nicht gewohnt. Natürlich kriegst du da auch mal Gegenwind, aber ich meine, dafür müssen die Leute halt auch eine Briefmarke schreiben. Kaufen. So, das hat mich erstmal wirklich auch verstört und ich habe natürlich, ich bin direkt in diese Falle getappt, so von wegen, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Habe ich mich falsch gekleidet, falsch präsentiert und so weiter und so fort? Habe mich aber dann direkt am Schlawittchen wieder rausgezogen und habe gedacht, okay, ich teile jetzt einfach mal mein Leid und ziehe das so ein bisschen durch den Kakao und habe festgestellt, es geht allen Frauen so. Viele Männer kriegen das ja auch, aber das Gros sind einfach weiblich gelesene Personen, die sowas bekommen und Randgruppen und was weiß ich. Und wir haben uns ausgetauscht. Also es war wirklich erstmal geteiltes Leid. Wir haben gemeinsam drüber gelacht. Und daraus ist dann dieser Fahr zur Höhle Award entstanden, dass ich dann immer in den Stories veröffentlicht habe, die ganzen schäbigen Nachrichten und die Leute durften abstimmen, wer denn der schäbigste von allen ist. Und der hat dann quasi den Award bekommen. Das war mir dann aber irgendwann mal zu wenig. Also mich haben dann auch einfach junge Frauen, Teenager angeschrieben, die dann eben sagten, ich krieg das auch. Und da ist mir natürlich dann auch der Kragen geplatzt. Also da war dann auch mein Beschützerinstinkt so groß, dass ich sagte so, weißt du, ich habe ein dickes Fell. Ich meine, trotzdem sollte ich sowas nicht bekommen. Niemand sollte solche Post bekommen. Aber wenn einfach Minderjährige sowas bekommen, die nicht wissen, an wen sie sich wenden können, dann muss man was machen. Und dann habe ich eben mir einen Anwalt genommen, habe mich da kundig gemacht, war dann auch irgendwann mal bei einer Strafrechtlerin. Inzwischen arbeite ich mit Hate Aid zusammen, die das sehr, sehr gut machen, die sich quasi über Spenden finanzieren und die auch sehr geschickt mit den Anklagen umgehen. Ich meine, es ist natürlich eine Riesenarbeit, wenn du die Leute anzeigst. Ich fordere ja auch immer wieder, dass man die Gesetze modernisiert, weil die Gerichte sich ja ganz schwer tun mit unserem alten Gesetz, digitale Straftaten.
Weil es ja Grauzonen sind.
Genau. Es sind Grauzonen, was muss man ertragen als öffentliche Person? Ich bin fest davon überzeugt, dass wer digitale Straftaten begeht und dafür keine Konsequenzen trägt, der stumpft ab. Und nicht jeder wird dann auch zum analogen Täter oder Täterin, aber ein kleiner Teil wird es. Und das müssen wir verhindern, indem wir eine digitale Gesetzeslage schaffen und diese Sachen modernisieren. Weil es kann nicht sein. Und Prominente sind da ja, machen ja nur einen kleinen Prozentsatz aus. Also das sind ja wirklich ganz normale Leute, die mit Hass im Internet konfrontiert werden, mit sexueller Belästigung, mit furchtbaren Fantasien und sonst irgendwas. Und die sind da völlig hilflos und haben keine Handhabe. Und das kann nicht sein. Ich meine, wir wissen mittlerweile, es gibt Fälle von Suizid, von Depressionen. All das kann das auslösen. Und ich kann es nicht tolerieren, dass unser Staat da pennt. Also, das Internet gibt es seit über 50 Jahren. Es kann nicht sein, dass es jetzt überraschend kommt, dass es Straftaten im Netz gibt.
Also ich finde, da wird auch viel zu liberal vorgegangen. Das geht einfach gar nicht. Und natürlich, du hast vollkommen recht, es gibt auf der einen Seite die Prominenten-Ecke. Das sind die, wobei wir, ich meine, ich habe damit ganz wenig zu tun. Gut, ich bin jetzt auch nicht weiblich, weil es natürlich dann die größere Gruppe davon ist. Aber ich sage, wir Promis, wir kennen ja Häme und wir kennen ja den Knall und die Baseballkeule von oben. Wir können damit schon relativ gut umgehen. Aber viele, viele ganz normale Menschen in ihrem Leben, die belästigt, beleidigt werden, die haben das einfach nicht. Und deshalb finde ich das ganz groß, dass sowas gemacht wird. Und da ist der Staat wirklich aufgerufen, zu sagen, wir müssen da auch wirklich Gesetze, die knallhart sind, weil sonst haben wir da irgendwie so ein Freibild irgendwie, was da rumläuft. Und dass sich halt eben das kranke Köpfe da sich ausleben können. Finde ich ganz furchtbar.
Ich finde das furchtbar. Also ich weiß nicht, ob du den Fall vom Drachenlord auch kennst, auch ein empfehlenswert.
Beiläufig. Ich habe mich da nicht reingelesen, ja.
Die haben das auch noch mal so ein bisschen analysiert und da merkt man dann auch, was für eine Dynamik das entwickeln kann. Der Typ, ich meine, man mag von ihm halten, was man möchte, aber das, was da passiert, diese Dynamik von Mobbing, der hat alles verloren, alles. Und diese Leute können nicht dingfest gemacht werden, weil die Gesetzeslage in Deutschland nicht dazu existiert. Das ist unfassbar.
Tja, also wie gesagt, ich verstehe es nicht, aber ich glaube, es gibt da wirklich einiges zu tun, was dahin muss, weil wir hängen da immer ein bisschen hinterher, weil natürlich ist eine Entwicklung, wir können nun Internet nicht mehr aufhalten. Das geht nicht mehr, aber wir brauchen eine Regelung, dass man einen Schutz hat dafür. Und ich finde ja, das ist so rechtsfreier Raum in allem, weil es würde ja niemand, was ich meine, ich artikuliere mich jetzt ganz normal. Also es ist einfacher zu mir zu schreiben im Internet, du bist für mich ein Arschloch. Das würde der mir nie ins Gesicht sagen, weil er einfach dann den Schwanz einzieht oder was ich auch immer. Und dann noch unter einem Pseudonym. Ja. Also ich meine, ich sage ja schon immer, das habe ich schon vor einigen Jahren gesagt, jeder, der sich halt eben seine Mausi-Schnausi oder irgendwie so macht, da müsste man draufklicken, man müsste genau wissen, wie der Mensch heißt. Wenn der ja halt eben sich mit diesem Namen gut fühlt, weil er vielleicht denkt, ach, das ist schön für mich, eine schöne Welt, ist ja okay. Aber er darf sich nicht dahinter verstecken und dann im Grunde letztendlich, und das sind für mich kriminelle Taten, verüben. Weil das geht doch gar nicht.
Nee, absolut. Und vor allen Dingen darf man ja auch nicht vergessen, wenn dann dieser Satz, den du gerade gesagt hast, im Internet steht, liest den ja nicht nur du, sondern ja. ganz, ganz viele andere, die dann sagen, ach, guck mal, also wenn der das sagt, dann wird das vielleicht sogar stimmen.
Ja, ja, klar.
So, also, weißt du, also das ist ja diese Wucht und diese Reichweite und diese Dynamik, die das entwickeln kann, ist zum Teil ja sogar noch krasser, als wenn es dir irgendeiner auf der Straße zuflüstert.
Gut, das ist richtig gut, aber du weißt auch, dass wir in unserer Branche halt eben unter Umständen hat man dann auch halt eben ein paar Leute in den Medien, die einen nicht so mögen und die dann auch irgendwelche Artikel über einen veröffentlichen. Und das finde ich aber dann auch grenzwertig.
Ja.
Wenn die Leute etwas lesen, was das, was in der Zeitung steht, das stimmt ja. Ja, und dann sagen die sich, na ja, also wenn die es in der Zeitung schreiben, dann muss das ja wohl stimmen. Ja. Da lebt ja eine ganze Yellow Press Riege von, dass sie halt eben Dinge, die so an den Haaren herbeigezogen sind, einfach auf den Titel bringen und sowas. Ja, aber wir sind Promis. Ich finde immer, wenn man wir haben uns den Beruf am Ende ausgesucht. Wir leben damit. Ich liebe meinen, du liebst den Beruf auch und wir verdienen unser Geld damit. Wir müssen breitere Schultern haben als halt eben die schützenswerte No-Name-Masse, die damit überhaupt nicht umgehen kann.
Aber war das, ich meine, du warst ja auch einfach noch so jung und bist ja da so richtig durchgestartet, irgendwie in einem Alter. Hattest du ein dickes Fell damals? Oder
nein.
Auch, also ich meine.
Nein, das hat sich im Grunde natürlich entwickelt, auch durch das Alter. Und es gab ja nun auch bei mir Zeiten, es gibt ja nur eine große deutsche Tageszeitung. Und es gab für einen Zeitraum keinen Tag, wo nicht irgendeine Negativschlagzeile über mich über den Bruch war, also auf der Titelseite. Und man hat schon die Sonnenbrille angezogen, was total doof ist, weil wer geht mit Sonnenbrille in den Supermarkt? Aber man wollte seine Ruhe, man will eigentlich niemandem in die Augen gucken oder und sowas. Und das war auch ein Grund, weshalb ich ja dann mehr oder weniger für 3 Jahre nach Amerika gegangen bin.
Ja.
Weil ich mir sagte, ich tue mir das nicht mehr an, weil wie stellt mich die Presse, wie stellen mich die Medien hier dar? Das bin ich doch überhaupt nicht. Weil ich meine, aber das betraf ja nicht nur mich. Das betraf ja auch meine Eltern. Das betraf ja auch meine Geschwister. Das betraf ja auch meinen Freundeskreis, die sich ja permanent anhören mussten, was der Sohn, der Bruder, der Freund irgendwie gemacht hat. Das zieht ja Kreise, es ist ja nicht nur auf eine Person bezogen. Also das ist schon, das hat mir aber trotzdem, ja, hat mir eine Hornhaut geschafft und damit kann ich heute sehr gut umgehen und drüber lächeln. Und du ja genauso, du bist ja auch Vollprofi und du sagst, okay, Augen zu und durch. Und wenn es zu weit geht, gibt es dann immer noch die Möglichkeit zu klagen. Und was ich ungerne mache, aber zu sagen, jetzt keinen Schritt weiter, weil jetzt müssen wir einfach mal recht sprechen lassen. Aber gut.
Ja, nee, absolut. Gebe ich dir total recht. Also ich meine, ich hatte zum Glück jetzt noch nie so krasse Schlagzeilen, aber also ich muss auch sagen, Chapeauchen, weil du ja trotzdem, als wir uns kennenlernten, ich meine, du gehst auf jeden total offen zu und gibst einem sofort die Hand und das Herz sozusagen. Das muss man ja auch erstmal mit den Erfahrungen hinkriegen und das ist natürlich echt sehr cool und spricht für deinen starken Charakter.
Ja, weil ich gehe immer grundsätzlich immer positiv einem fremden Menschen gegenüber, egal wie er ist. Er kriegt nur dann halt eben Gegenwind, wenn er unverschämt ist. Dann hat er es aber auch verdient.
Ja.
Aber so schätze ich dich auch ein. Also da mache ich mir keine Gedanken, weil Frau Moschner, wenn einer blöd von der Seite kommt, der ist aber schneller K.O. verbal, dass er die Flucht ergreift, würde ich mal sagen.
Aber ja, wobei, so krass bin ich. Also ich kläre gerne Konflikte. Also du weißt eigentlich bei mir schon immer, woran du bist. Also erst bin ich dann eingeschnappt, dann muss ich dreimal durchatmen, aber ich kläre einfach die Sachen gerne, weil ich finde das total blöd, wenn man so hintenrum dann sagt, der ist doof, der ist doof. Ich mag lieber irgendwie, dann setzt man sich 15 Minuten hin, diskutiert das aus und dann ist das geklärt und das schätze ich auch an meinem Umfeld. Wenn irgendwas ist, lass uns drüber sprechen.
Ja. Ja, klar.
Und da muss man sich auch gar nicht anschreien oder sonst irgendwas.
Nö, nö.
Einfach, jeder empfindet ja Situationen auch unterschiedlich. Und ganz ehrlich muss ich dir nicht sagen, wir sind manchmal auch unter Stress, unter Druck, dann vergreift man sich mal im Ton. Dann kann ich aber auch sorry sagen, ne? Also ja. Ich meine, kein Ding.
Definitiv.
Aber kann ich noch mal kurz eine Frage stellen, Frau Ruth, wenn du sagst, ne, mit Schlagzeilen, da gab es doch die Schlagzeile, du hast doch, du warst doch diejenige, die Rudi Carrell geküsst hat.
War das eine Schlagzeile?
Aber da gab es doch diese Story, dass den keiner küssen wollte, weil der ja alles zugequalmt hat und der so starker Raucher war. Und bitte, erzähl die bitte der Podcast-Gemeinde, da freut sich
jetzt
jeder drauf.
Jetzt kommt Mr. Trash.
Ja, nein, ganz ehrlich, das ist eines der Highlights meines Lebens. Also ich meine, alleine in Rudis Büro geholt, also gut, ich muss ein bisschen ausholen, um das zu erklären, weil damals bei Freitagnacht-News, das war eine Comedy-Sendung ähnlich wie die Heute-Show heute, habe ich vor gefühlt 45 Jahren, nein Quatsch, in den 2000ern gemacht. Wir waren quasi Nachbarn mit 7 Tage, 7 Köpfe. Auch so eine Panel-Comedy-Show.
Ja, ja, ja.
Und die wurde gemacht von Rudi Carrell. Und eines Tages bekomme ich einen Anruf und Rudi hat mich in sein Büro eingeladen und hat gefragt, ob ich denn Lust hätte, mit ihm ein Sketch zu spielen. Und es ging irgendwie um Wiederbelebung, Mund-zu-Mund-Beatmung. Und wie ich halt so war und bin, erst reden, dann denken, habe ich natürlich sofort ja gesagt. Wie geil ist das denn? Natürlich, das wird ein Spaß. Erzähl das irgendwie in meiner Redaktion von Freitag Nacht. Und alle so, boah, Ruth, ich meine, wahnsinnig. Der Typ ist starker Raucher. Wenn der die Lippen auf deine presst, du musst brechen, dir wird total schlecht, da ist Publikum, was hast du dir dabei gedacht? Und dann habe ich so, oh nein, wie komme ich aus der Nummer wieder raus, das wird schrecklich und nein und vor allem und in so, so großer Runde und die ganzen großen Komiker waren da am Start, ne? Und lange Rede, kurzer Sinn, es ist so gut ausgegangen, weil Rudi nämlich gar nicht nach Zigarette stank, sondern offensichtlich ganz viel Pfefferminz vorher gegessen hatte, damit die junge Frau nicht einschüchtert. Es war ein sehr lustiger Sketch und ich hatte sehr viel Spaß und es war ein ganz tolles Zusammentreffen.
Ehrlich.
So, also man soll nicht immer auf Kollegen hören, würde ich da mal sagen.
So.
Aber wenn wir bei Sendungen sind, du hast wirklich, ich meine, wenn man deine Vita durchliest, du hast so unglaublich viele Sendungen gemacht. Gibt es da so eine oder vielleicht auch zwei Sendungen oder vielleicht auch nicht, so eine Sendung, wo du ein Format, wo du dich drin verliebt hast und wo du denkst, oh, schade, dass es die nicht mehr gibt, die hatten besonders viel Spaß gemacht. Gibt es sowas?
Gute Frage. Also ich hatte immer Spaß und es war immer alles so zur richtigen Zeit. Aber man entwickelt sich ja auch weiter. Also ich bin jetzt nicht jemand, die dann irgendwie so wehmütig zurückguckt und denkt so, oh, das würde ich jetzt wahnsinnig gerne noch
wieder machen und nochmal machen. Okay.
Also ich hab ganz viele schöne Erinnerungen und ich freue mich auch wirklich, wenn mich Leute auf Sendungen ansprechen, die vor 20 Jahren gelaufen sind oder vor 15. Also wenn die sagen, also erst neulich sprach mich eine Gästebetreuerin an, die meinte so, oh, ich habe die Staffel Big Brother, habe ich immer mit dir geguckt und das war einfach so toll und da bist du zum ersten Mal in Erscheinung getreten, so in meiner Fernsehwelt und so. Und das hat mich total gefreut. Also das war auch eine ganz, ganz spannende Erfahrung. Ich habe das gerne geguckt damals und habe aber sehr lange auch überlegt, ob ich das Format wirklich moderieren will, weil es natürlich auch eine Herausforderung ist, moderativ. Das war aber ganz, ganz toll. Also das war.
Warum ist es eine Herausforderung? Warum ist gerade dieses Format eine Herausforderung?
Weil, also du kennst ja diese Umfragen, wo Leute gefragt werden, wie viele Menschen in Deutschland kennen den Bundeskanzler.
Aha.
Und da gibt es dann ja immer so, das sind diese 98% oder so. Und ich hatte mich immer gefragt, wer sind diese 2%? Und die habe ich tatsächlich bei Big Brother kennengelernt. Und das fand ich total spannend. Also wir hatten damals den Bruder von Schröder auch zu Besuch im Haus. Und die Leute wussten wirklich nicht, wer Gerhard Schröder ist. Darf man den Namen mittlerweile überhaupt noch sagen? Also es war halt einfach, mein Gott, es war damals
doch.
Also ich meine, ne, wie er sich entwickelt hat, ist eine andere Sache.
Ist ja anders.
Aber ich fand das total spannend und meine Herausforderung war einfach, das so zu moderieren, dass man sich auch nicht über Menschen hinwegsetzt, die einen anderen Bildungsgrad haben und sich darüber lustig macht und eben das wirklich so frei von der Leber moderiert, wie das Leben eben so ist. Weil das war damals ja auch ein sehr, sehr authentisches Format, sofern man authentisch sein kann, wenn man in so einem Container lebt. Also ganz, ganz faszinierend. Also das fand ich schon herausfordernd.
Okay, also gut, aus deiner ist eine ganz andere Sicht, weil du natürlich in dieser Welt und du musstest ja diese Show repräsentieren. Also du hast ja eine ganz andere, du kommst aus einem ganz anderen Blickwinkel und den man als Fernsehzuschauer natürlich nicht so sieht.
Und das war so toll, weil damals, als ich das noch moderiert habe, durfte ich noch selber ins Haus spielen. Das ist ja heute gar nicht mehr so. Da kriegen die ja wirklich nur diese verzerrte Stimme mit. Und ich durfte damals noch mit denen sprechen, aber man musste auch so sprechen, dass du so emotionslos wie möglich was erzählst, damit die wirklich nichts von außen mitkriegen. Das war richtig cool. Also es waren so, es ist auch so eine Marke einfach, so eine unfassbar große Marke mit vielen Sachen, die man einfach auch zu beachten hat, damit das Leben da so unverfälscht wie möglich abläuft.
Corona.
Herrlich, ich liebe
ja, das ist wirklich. Bist du die Stimme?
Oh nein, ich weiß, wer es ist, aber ich bin sie nicht. Nein. Spaß, großartig.
Aber sag mal. Okay, wir kommen jetzt langsam zum Ende entgegen hier vom Podcast, weil wir plaudern wirklich unheimlich toll ist. Die Zeit verfliegt wieder. Du bist ein sehr, sehr, sehr offener Mensch und du hast, wie ich das jetzt auch empfinde, so kenne ich dich auch, du erklärst auch gerne Dinge. Also du stellst sie gerne dar und man versteht sie auch und es macht vollkommen Sinn. Jetzt werden wir ein bisschen privat. Du hältst dein Privatleben komplett unterm Schirm.
Ja.
Ist das für dich, wo du sagst, dass ich brauche das für mich, ich muss das trennen, weil es ist meine Privatsphäre, da lasse ich niemanden rein? Oder sagt dir dein Partner, ich möchte das nicht, das ist überhaupt nicht meine Welt? Weil bei mir ist es ja so ein bisschen hybridmäßig. Also Mama ist mit meiner Frau mal ein paar Geschichten, dann gehen wir über den roten Teppich. Das ist bei dir anders. Hat das einen ganz bestimmten Grund, den du erklären kannst?
Ich glaube, es sind mehrere Gründe. Ich meine, mein Freund versucht natürlich seit Jahren auf meinem Rücken Karriere zu machen, aber ich versuche das so gut wie möglich zu verhindern. Nein, er hätte auch gar nicht das Aussehen und das Talent.
Ich liebe den Podcast.
Was ein Humor.
Ja. Kunzi kennt ihn ja ganz gut.
Ich sehe ihn gerade vor mir, der arme Kerl.
Nein, es ist tatsächlich so, dass, also zum einen, ich möchte nicht, dass er quasi auf dem roten Teppich irgendwie als Herr Moschner bezeichnet wird. Er ist eine Privatperson. Und wenn man in der Öffentlichkeit steht, hat man ja auch sehr viele Vorteile, machen wir uns nichts vor. Ne? Man kriegt einfach schnell Termin beim Mediziner oder sonst wo. Das ist einfach, also man hat einfach auch Vorteile und die hättest du als Privatperson eben nicht. Also dann würde jede Mimik, jede Gestik interpretiert werden, wenn er dann mal nicht auf eine Party mitkommt. Ehekrise, sonst irgendwas, keine Ahnung. Ich habe da einfach, ich mache das tatsächlich, um da so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Natürlich gibt es Momente, wo ich mir denke so, ja, es wäre natürlich schon schön, irgendwie eine schöne Beziehung zu präsentieren. Aber da versuche ich meine Eitelkeit auch so ein bisschen hinterm Berg zu lassen und zu sagen, nee, der Preis, den du dafür zahlst, der ist es einfach wirklich nicht wert. Und letztendlich auf so Veranstaltungen oder so, ich meine, das ist Arbeit für mich.
Also ja, das ist Arbeit.
Du gibst Interviews, du sprichst mit KollegInnen, du sprichst mit einfach Leuten aus der Branche. Also natürlich kann er sich auch artikulieren und selber beschäftigen. Aber
ach so, gut, dass er sprechen kann.
Ja. Aber das, also es ist jetzt, wir vermissen da auch nichts. Und ich muss mir jetzt auch nicht von anderen Leuten sagen lassen, dass wir ein tolles Paar sind oder dass wir ein doofes Paar sind. Das, ja, einfach wirklich, es nimmt den Druck und ich möchte mich da selber auch schützen, weil ja auch nicht jeder da draußen einfach nett ist.
Ja, okay. Nein, ich habe mir das schon gedacht, aber weil du sehr strukturiert bist in deinem Denken, nicht logisch, dass es ist. Aber für mich, wie gesagt, nochmal, ich habe ja diese Hybrid-Geschichte. Ich bin ja zum einen ganz, ganz wenig auf Veranstaltungen und zum anderen, wenn, dann macht es auch, also wenn Claudia mitkommt, dann ist es bei uns eigentlich immer nur so, dass sie sagt, wer ist sonst noch da, habe ich da auch Spaß. So. Ja, darum geht es ja am Ende des Tages. Ja. Und sie sagt, ansonsten mach's alleine und es ist alles gut. Aber wie gesagt, es war wunderbar von dir zu hören und liebe Ruth, das war mir eine Ehre, dass du in meinem Podcast oder in unserem Podcast mit Andreas warst. Und
Gott, jetzt, vielen Dank, dass du jetzt redet er schon von unser. Oh Gott.
Dann schneid das gerade raus.
Ja, da kommst du nicht mehr raus.
Irgendwann werde ich doch adoptiert von Thomas. Irgendwann.
Nein, schneide das raus. Danke, dass du in meinem Podcast bist.
Wir haben es alle gehört, Thomas.
Gut, man kann sich auch mal versprechen im Leben. Das ist ja, in meinem Alter passiert das schon mal. Wenn man nicht alle Sinne beisammen hat, Herr Kunze.
Ist klar.
Du musst einfach jetzt scholzen und sagen, du kannst dich an nichts erinnern.
Ja, genau. Stimmt. Das ist auch eine gute Idee. Nein, es war wunderbar. Es war, ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben wirklich auch einiges von dir erfahren. Du hast eine ganz tollen Einstellungen und ein toller Mensch, der eine ganz tolle Karriere bis jetzt schon hatte und ich glaube, da wird noch einiges kommen.
Nach dem Podcast ist sie zu Ende. Ich meine, was soll da noch kommen, weißt du?
Um Gottes Willen.
Naja, dann schreibt die Yellow Press, warum sie nicht mit ihrem Freund gekommen, weil der...
Genau, die schreiben wahrscheinlich, der sieht kacke aus.
So, nein, vielen, vielen Dank. Das war mein Schlusswort, Kunzelein, da kommt gleich nichts mehr. Du beendest das Ganze jetzt noch und ich sage tausend, tausend Dank und ich freue mich auf ein Wiedersehen bei welcher Sendung und wo auch immer, meine liebe Ruth, und hab einen ganz tollen Sommer. Danke dir.
Danke, du auch.
Ja, dann vielen Dank, Ruth, für dieses Erlebnis mit dir hier so nah dich erlebt zu haben. Und wir danken natürlich auch allen, die jetzt wieder mit dabei waren bei diesem Podcast. Und ihr wisst, wenn ihr eine Frage habt, ne, die Fragen, die wir veröffentlichen, da gibt's ja dann die Thomas Anders, die offizielle Modern Talking Podcast-Tasse. Ihr geht also einfach an Mailprogramm podcast@thomas-anders.com und schickt eure Fragen. Und unter allen, die wir da veröffentlichen, gibt es dann die Podcast-Tasse. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke Ruth, danke Thomas und wir freuen uns auf die nächste Runde zusammen.
Danke, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.